Es sei mit euch und Friede von dem, der da ist, der da war und der da kommt. Amen. Ein Mann spaziert durch die Stuttgarter Königstraße und plötzlich sieht er, wie ein Mädchen von einem großen Hund angegriffen wird. Der Mann läuft hin und schlägt mit seinem Regenschirm so lange auf diesen Hund ein, bis der loslässt. Und dann hat gerade ein Polizist diese Situation beobachtet und er geht auf den Mann zu und dann klopft er ihm auf die Schulter und sagt: Sie sind wirklich ein Held. Morgen wird in der Zeitung stehen: Stuttgarter Held rettet Mädchen das Leben. Und da sagt der Mann: Ich bin aber kein Stuttgarter. Da sagt der Polizist: Na ja, gut, dann steht halt morgen in der Zeitung: Heldenhafter Schwabe rettet Mädchen das Leben. Und wieder schüttelt er den Kopf und sagt: Ich bin kein Schwabe. Und dann sagt der Polizist: Ja, was sind Sie dann? Ich komme aus München. Und dann steht am nächsten Tag folgende Schlagzeile in der Zeitung: Münchner Tierquäler prügelt Hund fast zu Tode. Helden. Heute geht es um einen Helden wider Willen. Und es gibt ja ganz verschiedene Arten von Helden. Tim Bensko singt: Muss noch kurz die Welt retten. Und dieses Lied, es könnte ein Lied sein von James Bond. Agent 007 des britischen Geheimdienstes. Fast jeder James Bond Film hat so eine Szene, wo James eilig einbestellt wird zu seiner Chefin oder zum Ministerpräsidenten und dann gilt es wieder einmal, die Welt zu retten. Und dann nimmt er in der Regel diesen Auftrag ganz lässig an, die Lizenz zum Töten in der Tasche und dann kommt die kesse Frage: Und was machen wir dann am Nachmittag? In der Bibel, da finden sich zahlreiche Geschichten von der Berufung zu schwierigen Aufträgen. Allerdings ist es in der Bibel mit den Helden ein bisschen anders. In der Bibel ist es meistens so, dass sich die Helden sträuben gegen den Auftrag. Dass sie sagen: Wir sind dazu eigentlich nicht geeignet. Die Sache ist mir nicht nur eine, die ist mir 5 Nummern zu groß. Ich habe nicht das nötige Know-how dafür. Ist zu gefährlich. Mose sagt zum Beispiel: Nein, ich gehe nicht zum Pharao. Ich kann nicht gut reden, aber es war natürlich bei ihm noch was anderes. Er hatte mal einen Mann totgeschlagen. Und der Jona, der sagt: Nee. Nach Ninive kannst du jemand anders schicken. Ich gehe doch nicht ins Ausland zu Ausländern, ja, und lass mich dann von denen verprügeln. Manche Helden scheinen ja auch ziemlich ungeeignet zu sein. Wenn man dann anschaut, dieser David, ein pubertierender Hirtenjunge, eigentlich viel zu klein, viel zu jung, um gegen so einen, heute würde man sagen, so einen Sumo-Ringer im Format Goliath da anzutreten. Und genauso chancenlos waren ja eigentlich auch die Jünger von Jesus. Eine mickrige Truppe aus der Provinz. Was kann so eine Gruppe ausrichten gegen diese pharisäischen Hauptstadteliten, gegen diese hochgerüstete römische Militärbesetzungsarmee? Liebe Gemeinde, das ist nun das Interessante, dass eben Gott das genau liebt, normale Menschen für Missionen zu berufen, für Missionen, die eigentlich völlig aussichtslos scheinen. Und dabei unterscheiden sich diese Erzählungen in noch etwas anderem von James Bond. Es gibt da nämlich nicht die Lizenz zum Töten, sondern es gibt die Lizenz zum Predigen. Und das haben wir bei Jeremia auch gehört. Jeremia bekommt die Lizenz zum Predigen. Er soll den Leuten im Namen Gottes ins Gewissen reden. Und liebe Gemeinde, auch wenn wir nicht Propheten sind in diesem Format eines Jeremia, als Christen, als Nachfolger von Jesus haben auch wir einen Auftrag und eine Berufung. Und das heißt, erstens, wir sind berufen, zweitens, wir sind begabt und drittens, wir sind beschützt. Erstens, wir sind berufen. Jeremia, ein junger Priestersohn aus dem Dorf Anatot, er erzählt, wie das vor sich ging, als Gott ihn berufen hat. Und da schreibt er, das Wort des Herrn geschah zu mir. Das Wort des Herrn geschah zu mir. Das heißt, da wird deutlich, dieses Wort Gottes geschieht. Das setzt was in Bewegung. Das stößt was an. Das ist nicht eine langatmige Kanzelrede, wo dann man gelangweilt irgendwie gähnt. Dieses Wort Gottes ist auch nicht so eine gute Hintergrundmusik, wo man sich ein bisschen berieseln lassen kann. Dieses Wort Gottes ist auch nicht so ein Trostpflästerchen für die Wehwehchen des Lebens. Und es ist schon gar keine Placebo-Pille, die eben dem hilft, der dran glaubt. Sondern Gottes Wort hat Ereignischarakter. Das heißt, wenn Gott redet, dann geschieht etwas. Dann bewirkt das etwas, dann trifft das etwas oder jemanden. Jeremia sagt einmal später, einige Kapitel später, dieses Wort Gottes, wie hat er das erlebt? Es ist wie ein Hammer, wie ein Feuer. Gottes Wort ist wie ein Hammer, der Felsen zerschlägt. Und so wird dieser Jeremia, vielleicht 25 Jahre alt, ganz unerwartet aus seiner Lebensplanung herausgerissen. Das Herrn Wort geschah zu mir. Und er erlebt ganz massiv dieses Wort Gottes, wie es in ihm etwas anstößt, etwas bewirkt, wie dieses Wort Gottes ihn herausfordert. Wenn uns das Wort Gottes anrührt, oder dann sind wir meistens ein bisschen vorsichtiger beim Formulieren. Dann sagen wir vielleicht, ich habe den Eindruck, Gott möchte mir was zeigen, Gott möchte mir was sagen. Oder dass wir vielleicht sagen, da war ein Satz in der Predigt oder im Gebet oder in einem Lied, ein Satz, der lässt mich jetzt nicht mehr los. Und da merke ich, das versetzt mich in eine gewisse Unruhe. Oder es erzeugt in mir ein tiefes Verlangen. Und dann schauen wir natürlich, ja, was bedeutet das? Vielleicht sogar auch im Gespräch mit anderen. Was heißt das jetzt? Aber je nachdem, welchen Eindruck wir haben, reagieren wir oft ganz ähnlich wie der Jeremia. Der Jeremia sagt nämlich, ich aber sprach, ach Herr, ich tauge nicht zum Predigen, denn ich bin zu jung. Das ehrt ihn, den Jeremia, dass er bescheiden ist. Dass er sagt, nicht sagt, wie heute das oft viele, ja, ich kann alles. Ich bin der Supermann, die Superfrau, ich kann alles. Nein, er drängt sich nicht vor, er maßt sich nichts an. Er weiß, sein Vater, ein Priester, der hatte Lebenserfahrung. Der hat Ansehen gehabt in seinem Heimatdorf Anatot, vielleicht sogar im nahen Jerusalem. Aber er war noch völlig unbekannt. Und wie soll man einem Menschen, wie soll man älteren Menschen, wie soll man Beamten, Politikern, Königen ins Gewissen reden, wenn man ein Jungspund ist? Wie soll man als Prophet zu den Völkern sprechen, wenn man überhaupt keine Lobby hat, keinen Namen hat, den die respektieren? Und es war ihm ja auch klar, dass diese Botschaft, die Gott ihm schon gesagt hat, diese Botschaft von Gericht Gottes, von Buße, von Umkehr, diese Botschaft, die wird nicht auf Gegenliebe stoßen. Und es war ihm klar, da braucht man eigentlich jemand anderes. Da braucht man eigentlich einen James Bond. Da braucht man so einen stahlharten Kerl, der da alles Mensch, so ein göttlicher James Bond, aber nicht irgend so ein feinfühliger junger Mann wie Jeremia. Liebe Gemeinde, vielleicht kennt ihr diese Einwände, wenn Gott zu uns redet. Bei uns heißt es dann etwa so: Herr, ich verliere da so viel Zeit und Geld, wenn ich das mache, was du mir sagst. Das ist nichts für mich. Oder, Herr, das ist viel zu schwer, was du da von mir verlangst. Das halte ich nicht durch. Herr, ich mache mich lächerlich vor den anderen, wenn ich diese Meinung vertrete. Niemand denkt hier mehr so. Herr, ich habe nicht die Fähigkeiten, so von dir weiterzuerzählen. Das können andere viel besser. Oder aber auch, Herr, ich habe das schon so oft versucht, in meinem Leben nochmal von vorne anzufangen, aber ich scheitere immer wieder, es klappt nicht. Und wo liegen unsere Einwände, wenn Gott redet? Zu jung? Zu alt schon? Es ist zu spät, es ist zu früh, deine Anfrage. Das Projekt dauert zu lang, es ist zu zeitintensiv, ich bin zu schwach, ich bin zu ungebildet. Manche sagen heute vielleicht auch, ich bin zu überqualifiziert für das. Vielleicht aber auch, ich bin zu wenig heilig für diese Aufgabe. Aber Gott lässt diese Einwände einfach nicht gelten. Wisch die einfach vom Tisch. Denn schließlich wird er für die Rahmenbedingungen sorgen. Gott befähigt dazu, wozu er beruft. Und deswegen sagt er, du sollst gehen, wohin ich dich sende, und du sollst das predigen, was ich dir gebiete. Und dann wird Jeremia ganz spürbar, noch einmal erfahrbar, ermutigt. Gott berührt seinen Mund, seine Zunge und legt ihm sozusagen die Botschaft in den Mund. So wie er uns befähigt, vielleicht eine Ausbildung durchzuhalten, in die er uns gestellt hat. Oder wie er uns befähigt, in dem Beruf auszuhalten, auszuharren, wo er uns hineingestellt hat. Oder wie er uns befähigt, an der Ehe festzuhalten, wo er zwei Menschen zusammengefügt hat. Oder wie er uns vielleicht sogar auch befähigt, zu den Eltern, zu den Schwiegereltern zu stehen, die er gegeben hat. So wie er uns befähigt, diesen schwierigen Menschen zu begleiten, obwohl alle Liebesmühe umsonst scheint. Oder wie er uns befähigt, diese schwere Wegstrecke weiterzugehen, die er mit uns begonnen hat. Wir sind berufen. Zweitens, wir sind begabt. Was sagt Gott auf den Einwand von Jeremia, such dir jemand anderes, ich kann das nicht, ich bin zu jung. Gott lässt sich nicht ein auf Diskussionen. Gott macht interessanterweise auch nicht so einen Kompromiss, das ist ja das, was wir immer machen in so einer Situation, wir machen einen Kompromiss und sagen dann, pass mal auf, da wächst du rein in die Aufgabe, jetzt fangen wir mal ganz klein an, machen wir mal ein halbes Jahr Probezeit, dann kannst du immer noch Ja oder Nein sagen. Gott sagt was anderes. Gott sagt, ich kannte dich, ehe ich dich im Mutterleib bereitet habe, und ich habe dich ausgesondert, ehe du von der Mutter geboren wurdest. Und ich habe dich bestellt zum Propheten für die Völker. Das heißt, Jeremia erfährt, dass Gott ein Auge auf ihn geworfen hat, bevor er in den Windeln lag. Ja, noch bevor seine Eltern etwas von ihm wussten. Gott hat ihn ordiniert zu dieser Aufgabe schon vor seiner Geburt. Heute würde man sagen, Gott hat ihn berufen pränatal. Und Gott hat nicht gesagt, jetzt machen wir mal ein Auswahlverfahren. Jetzt schauen wir uns mal die 1000 besten jungen Leute an und jetzt machen wir ein Ausleseverfahren und den Fähigsten filtern wir heraus. Er ging auch nicht in sämtliche Kindergärten und hat danach geschaut, welchen Hochbegabten könnten wir da jetzt schon frühkindlich fördern. Er hat auch nicht unter einer Anzahl von Embryonen den Embryo mit der idealsten Genkombination herausgesucht, sondern Gott sagt, ganz am Anfang, wo noch niemand etwas von dir gewusst hat, da warst du schon in meinem Gedanken. Und da hatte ich schon den Auftrag und den Plan mit deinem Leben, ein Prophet für die Völker. Und liebe Gemeinde, so ist das aber auch mit uns. Wir sind als Kinder Gottes erwählt. Und die Bibel macht ganz klar deutlich, die Erwählung Gottes geht zurück ins vorgeburtliche Stadium. Ja, noch mehr, Paulus hat gezeigt, dass diese Erwählung zurückreicht vor die Zeit der Schöpfung der Welt, Epheser 1, 4, da sagt Paulus, er hat uns erwählt, ehe der Weltgrund gelegt war. Hat er uns schon erwählt. Zwar sind wir nicht Jeremia, aber wir sind Geschöpfe des Herrn dieser Welt. Und jeder von uns ist von Gott geschaffen und mit ganz vielen Fähigkeiten und Möglichkeiten, Chancen sozusagen ausgestattet. Und das gilt selbst dann, wenn ein Mensch vielleicht von seinen Eltern gar nicht diese Annahme erlebt hat. Aber wenn wir an Jesus glauben, dann sind wir nicht nur Geschöpfe Gottes, sondern sind wir Kinder Gottes. Und dann gehören wir in diese Dienstgemeinschaft Gottes in dieser Welt. Und wenn Gott einen Grünschnabel Jeremia beruft, wenn Gott einen Totschläger Mose beruft, wenn Gott diesen kleinen David beruft, dann, liebe Gemeinde, jetzt können Sie wählen, ob das eine gute oder eine schlechte Nachricht ist, dann können wir uns nicht wegducken. Sicher ist es bei uns nicht wie bei Jeremia, wir haben nicht so einen heraufgehobenen Auftrag, nicht so gewaltig, dass man 2500 Jahre später noch davon redet. Aber zu Recht werden alle Christen und Christinnen als Berufene bezeichnet, als Menschen, die diesen Ruf Gottes gehört haben und die sagen, ja, ich antworte mit meinem Leben auf diesen Ruf Gottes. Die wenigsten werden Propheten, aber wir werden an den Platz gestellt, den Gott für uns vorgesehen hat. Und Gott braucht alles. Er braucht Lehrer, er braucht Ingenieure, er braucht Handwerker, er braucht Computerspezialisten und Krankenschwestern und Ärzte und Verkäufer und Verwaltungs- und Büroleute genau an der Stelle, wo sie ihren Dienst tun. Und manche, ja, manche werden auch in einen speziellen geistlichen Beruf geschickt, als Pfarrer, als Diakon, als Religionslehrerin. Übrigens, das Wort Beruf hat Luther hat geprägt, weil Luther hat gesagt, und das war damals, in seiner Zeit war das revolutionär, der Gedanke. Luther hat gesagt, jede Tätigkeit, das heißt jede sozusagen gute, jede sozusagen reelle Tätigkeit ist eine Berufung. Und das war revolutionär. Und hat an einer Stelle geschrieben, an den christlichen Adel deutscher Nation, da schreibt er, denn sie sind alle geistlichen Standes. Ein Schuster, ein Schmied, ein Bauer, ein jeglicher hat seines Handwerks Amt und Werk. Und doch sind sie alle gleichermaßen Geweihte, Priester und Bischöfe. Luther erinnert daran, dass jeder Einzelne seine besonderen Qualitäten und Fähigkeiten bekommen hat. Und wir können unsere Gaben und Talente einsetzen, wo immer wir sind. Und es geht auch in der Gemeinde nicht immer nur darum, dass jetzt jeder im Kindergottesdienst mitarbeitet, jeder ein Jugendleiter oder ein Prediger sein muss. Das sind nicht alle dafür berufen. Aber es gibt ja ganz, ganz viele Begabungen, auch in unserer Gemeinde. Da ist vielleicht die Gabe des Hörens. Und wie viele Menschen warten vielleicht auch in unserem Ort darauf, dass einfach jemand kommt und zuhört. Oder die Gabe der Ermutigung, dass jemand einen Menschen besucht, einen einsamen, kranken, depressiven, traurigen Menschen und ihn ermutigt, ihn tröstet, aufrichtet. Oder da ist die Gabe des Teilens. Da hat vielleicht jemand einen gut bezahlten Beruf oder hat ein großes Vermögen geerbt. Und dann sieht auf der anderen Seite, es gibt in der Gemeinde Menschen, denen geht's finanziell schlecht. Vielleicht alleinerziehend, eine Witwe oder so. Kommt kaum über die Runden mit dem Geld am Monat. Und da könnte doch der eine dem anderen unter die Arme greifen. Oder da ist die besondere Gabe des Gebets. Wie viele Menschen brauchen Fürbitte und sehnen sich danach, dass ein anderer, dass jemand für sie vor Gott eintritt. Gibt es auch heute wieder nach diesem Gottesdienst. Hier vorne werden wir nachher wieder zwei Menschen sitzen, die bereit sind. Wenn jemand sagt, bitte beten, bete du oder beten Sie für mich, für diese Situation. Beten Sie für mich. Lasst uns Ohren offen halten, Augen, dass wir diese Berufung wahrnehmen und dass wir das tun. Und wir vertrauen darauf, dass Gott dann die Kräfte und die Gaben schenkt, auch in schwierigen Zeiten. Zu Jeremia hieß die Berufung: Ich setze dich heute über Völker und Königreiche, dass du ausreißen und einreißen, zerstören, verderben sollst und bauen und pflanzen. Es geht um Ausreißen und Einreißen, zum einen bauen und pflanzen, zum anderen. Und das ist wichtig. Manchmal kann Neues nur wachsen, wenn Altes ausgerissen wird. Und das war eine schwierige Aufgabe für den Jeremia. Der Jeremia, der musste in den Tempel gehen nachher. Und er musste den Leuten sagen: Leute, was ihr hier als Gottesdienst feiert, das hat den Namen nicht verdient. Warum? Weil das, was ihr im Gottesdienst hört, das lebt ihr nicht in eurem Alltag. Ihr könnt da zu Hause bleiben. Also so hat er das ungefähr gesagt. Er hat den Leuten ins Gewissen geredet. Und zwar von dem ganz kleinen Mann der Straße bis zum König. Und er hat den Leuten gesagt: Leute, was ihr hier lebt, ist nicht gut. Heute würde man sagen, ihr lebt einen ungesunden Materialismus. Die Kleinen wie die Großen. Es geht nur um den finanziellen Vorteil und euer ganzes Lebensmaxim heißt: Wo bekomme ich am meisten Geld? Wie werde ich am reichsten? Wie werde ich am vermögendsten? Als wäre das das Wichtigste in eurem Leben. Und dann kommen die Priester dran. Und dann sagt er den Priestern: Leute, ihr habt das Wort Gottes vollkommen verdreht. Ihr erzählt den Leuten das Gegenteil von dem, was in Gottes Wort steht. Kann man sich vorstellen, dass er sich da keine Freunde gemacht hat mit solchen Worten. Aber an dieser Stelle kann sich auch jeder mal fragen, was erwarten wir eigentlich von einer Predigt? In unserer Zeit, da gibt es so einen Trend. Und dieser Trend heißt: Gottes Wort soll erstens aufbauen, zweitens ermutigen, drittens ein gutes Gefühl erzeugen. Nicht aber in Frage stellen, ärgern, wehtun, ausreißen. Aber Gottes Wort hat eben beides. Es geht um Ausreißen und um Pflanzen. Um beides. Um Zerstören und wieder Neues machen. Es geht darum, die Werke des Teufels zu zerstören und dann die Werke Gottes aufzubauen. Gottes Wort soll die sündigen Verhaltensweisen ausrotten und es soll die geistlichen Verhaltens- und Denkmuster soll es zum Blühen bringen. Und dazu gibt Gott dem Jeremia den Zuspruch: Fürchte dich nicht vor ihnen, denn ich bin bei dir und ich will dich erretten. Und damit bin ich beim dritten. Nicht nur erstens, wir sind berufen und zweitens, wir sind begabt, sondern drittens, wir sind beschützt. Es gibt diesen Spruch: Wer sich einsetzt, der setzt sich aus. Wer sich für was einsetzt, der setzt sich aus. Der Kritik, den Problemen. Das wird ja auch in jedem James Bond Film immer wieder ganz eindrücklich in Szene gesetzt. Überall Gefahren, überall Fallen, überall gefährliche Intrigen. Da fährt der James Bond mit dem teuren Sportwagen zur Arbeit, stellt ihn ab, steckt einen Zettel an die Windschutzscheibe, da steht drauf: Stehlen zwecklos, Agent 007. Nach seiner Arbeit kommt er und der Sportwagen ist weg. Es liegt ein Zettel auf dem Boden, da steht drauf: Verfolgung zwecklos, Sebastian Vettel. James Bond meistert alles heldenhaft. Ob als Wellenreiter, bei Nacht, als Hoverkraftfahrer, im wilden Schusswechsel, im Nachkampf, beim Fechten. Immer ist er der Sieger. Schnelle Autos mit allen Raffinessen, Rennschlitten, Hubschrauber, Spezialfallschirme. Hinter ihm explodieren die Häuser, neben ihm fallen die Trümmer zu Boden. Nichts kann ihm schaden. Am Ende ist der Auftrag ausgeführt, die Mission gelingt. Und was machen wir am Nachmittag? Jeremia erlebt Ähnliches. Nicht ganz so spektakulär. Aber die Bevölkerung seines Heimatortes Anatot, die fordert ein Kanzelverbot. Und die Vertreter der Regierung, die ziehen ihn schließlich aus dem Verkehr und sie werfen ihn in eine leere Zisterne. Und wie war der Jeremia in dieser Situation? War der auch so mutig und so stark? Hat er so unbeirrt seinen Auftrag fortgesetzt für den Herrn der Welt? Nicht immer. Wir hören, wenn man das Buch Jeremia liest, dass er schwere Zeiten hatte, Zeiten der Anfechtung, der Verunsicherung. Es geht so weit, dass er sogar anfängt, Gott anzuklagen. Er verflucht den Tag seiner Geburt. Er verflucht, dass er sich hat überreden lassen für diese schwierige Aufgabe. Nein, von sich aus war der Jeremia nicht der starke Held. Aber er war im Auftrag des starken Gottes. Und Gott hat ihn immer wieder stark gemacht. Gott hat ihn immer wieder ermutigt und gesagt, ich bin bei dir. Als der König Joachim einmal eine Schriftrolle verbrennt, die Jeremia ihm übermittelt hat, da sagt Gott zu ihm einfach, lass dich nicht entmutigen. Schreib eine zweite Variante. Fang nochmal an. Und dann diktiert er ihm die neue Schriftrolle. Und viele versuchen ihn mundtot zu machen. Er wird schließlich verschleppt nach Ägypten. Man nimmt an, dass er auch dort wahrscheinlich irgendwann gestorben ist. Aber über seiner Angst und Trauer steht die Zusage Gottes. Fürchte dich nicht. Hab keine Angst. Mach dir keine Sorgen. Fürchte dich nicht vor ihnen. Ich bin bei dir und ich will dich erretten. Und liebe Gemeinde, wann immer wir Gottes Wort lesen, Gottes Wort hören, Gottes Zusagen, Gottes Versprechen gehen mit uns. In jedem Abendmahl dürfen wir seine Liebe, seine Nähe schmecken, gerade in den Schwierigkeiten und Anfechtungen. Und auch Jesus, er wiederholt das nochmal ganz deutlich. Er sagt einmal zu seinen Jüngern und damit auch zu uns, ja Leute, in der Welt, da habt ihr Angst. Aber seid zuversichtlich, ich habe die Welt besiegt. Und liebe Gemeinde, nehmt das heute mit. Wen Gott beruft, den befähigt er auch. Und wen er befähigt, den beschützt er auch. Bist du zu etwas berufen, fühlst du dich von Gott gedrängt, beunruhigt zu einer Aufgabe, dann sei tapfer, dann wage diesen Schritt und Gott wird dir die nötige Kraft und Fähigkeit geben. Und alle Berufenen sagen Amen.